Mikroform. Enzyklopädie der kleinen Formen.
Chiara Sator über den PatientInnenbrief.
Fundstück.
Das Fundstück, das ich mitgebracht habe, entstammt der Feder von Jeanne Trépied, einer französischen Spiritistin, die von Oktober 1934 bis zu ihrem Tod im Juni 1944 Patientin einer großen psychiatrischen Anstalt bei Paris war. Die Schauspielerin Anouk Grandberg liest den Anfang eines Briefs vom 11. September 1936, dessen regelmäßiges Schriftbild 4 karierte Heftseiten füllt.
Asile des aliénés de Maison Blanche. Monsieur le procureur général de la RFA.
Irrenanstalt von Maison Blanche. Herr Generalstaatsanwalt der französischen Argentinischen Republik, Frau Jeanne, Pauline, Antoinette, Trépied bittet sie um Hilfe und Schutz. Sie möchte eine zumindest vorläufige Freilassung erwirken, wenn sie ihr indes nicht sofort die Auslieferung in ein fernes Land gewähren können. Diese Inverzugsetzung durch das barbarische Volk ist allzu demütigend. Ich bin so unglücklich, des künstlichen Lichts beraubt. Ich erleide ein Martyrium. Nichts kommt der Freiheit von Völkern gleich, die einander umbringen. Sie sind immer noch glücklicher als die Insassen von Maison Blanche und Sainte-Anne. Was, wenn ich ihnen sage, dass mir das lieber wäre? Ich wage nicht, es ihnen zu gestehen. Vielleicht werden sie die symbolische Bedeutung meines Vertrauens in sie verstehen. Wir sind alle mehr oder weniger untot. Wahre, wandelnde Schaufensterpuppen. Hilflos.
Fort
Türk, was fällt dir ein, mich so abzulenken, während ich diese Nachricht schreibe?
Als Anhängerin des Spiritismus betrachtete Trépied sich selbst als Médium écrivain oder schreibendes Medium mit dem Namen Jeanne Trépied Jeanne d'Arc. In dieser Rolle empfing sie geheime Nachrichten von sogenannten göttlichen Rächern aus dem Weltall, deren Bedeutung sich Außenstehenden nicht immer gleich erschließt. Gleichzeitig verfasste Trépied Briefe an ihren Arzt oder an den Generalstaatsanwalt der Republik, um gegen ihre Zwangsinternierung und die Zustände in der Anstalt zu protestieren. Interessant ist, dass sich dabei oft beide Schreibweisen vermischen, das Briefschreiben und die Écriture automatique. Nachdem das schreibende Medium Jeanne sich direkt an den Adressaten wendet und hyperbolisch ihr Leid klagt, folgen allerlei Mitteilungen und Prophezeiungen verschiedener Sprechinstanzen, die sich nur selten eindeutig auseinanderhalten lassen. Zwischendurch mahnen die göttlichen Rächer immer wieder dazu, den Prophezeiungen Glauben zu schenken und ihren Ratschlägen zu folgen. Jeanne solle Vertrauen haben und brauche sich auch um die Zustellung der Briefe nicht zu kümmern. Die Botschaft endet mit den Worten:
Seien Sie versichert, dass wir Ihrem höchsten Schutz verpflichtet sind. Sibaudon d'Este der Erste und Jean de Lumière, Napoleon der Erste, Gilbert Fortuyc.
Um diesen unkonventionellen PatientInnenbrief zu verstehen, lohnt ein Blick in die Geschichte dieses Briefgenres.
Geschichte.
Menschen schreiben Briefe, wenn sich ihre GesprächspartnerIn nicht am selben Ort befindet. Bei sogenannten Konsiliarbriefen besteht die räumliche Trennung zwischen der Patientinnenschaft und einem Arzt, der aus der Ferne Diagnosen stellt und Ratschläge erteilt. Konsilia sind seit der Antike belegt und finden sich meist in den Nachlässen berühmter Ärzte. Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert waren Fernkonsultationen beliebt. Mit dem neuen Selbstverständnis der Medizin als empirischer Wissenschaft verlor diese Praxis aber allmählich an Bedeutung. Bei einer stationären Behandlung stellt sich die räumliche Konstellation anders dar. Hier besteht die Trennung nicht zwischen der behandelten Person und ihrem Arzt, sondern zwischen dem Innen der Heilanstalt oder des Krankenhauses und dem Außen der restlichen Gesellschaft. Besonders InsassInnen psychiatrischer Anstalten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts waren oft über lange Zeiträume von ihrem familiären und sozialen Umfeld isoliert. Die Trennung zwischen zwei GesprächspartnerInnen, die für das Briefeschreiben allgemein charakteristisch ist, war hier besonders radikal. Für viele PatientInnen war das Schreiben von Briefen die einzige Möglichkeit des Kontakts zur Außenwelt. Die meisten baten ihre Angehörigen darin um Neuigkeiten, Besuch oder die Zusendung von Lebensmitteln oder Schreibmaterial. Aber auch an Ärzte oder Anstaltspersonal schrieben die InsassInnen psychiatrischer Anstalten oft Briefe. Im Gegensatz zum mündlichen Gespräch während ärztlicher Untersuchungen oder Visiten bot das Schriftmedium die Möglichkeit, sich ungestört und ohne Einschränkungen auszudrücken und vergleichsweise frei über Inhalt, Form und Umfang der eigenen Rede zu verfügen. Überraschenderweise berichten die historischen PatientInnenbriefe, die MedizinhistorikerInnen, Sprach- und LiteraturwissenschaftlerInnen in den vergangenen 3 Jahrzehnten untersucht haben, meist nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, vom Krankheitserleben oder vom Alltag der Schreibenden. Statt Introspektion und Beschreibung dominiert der Appellcharakter. Im Zentrum stehen meist Beschwerden über die Bedingungen in den Anstalten, Entlassungsforderungen und Beteuerungen der eigenen mentalen Gesundheit. Mitunter überzeichnen die SchreiberInnen dabei negative Darstellungen des Anstaltslebens, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Trotz der eigenartigen Mischung zwischen Brief und mediumistischer Botschaft erfüllt mein Fundstück also ein zentrales Merkmal der Gattung. Auch hier bittet eine internierte Briefschreiberin eine Autoritätsperson, in diesem Fall einen hohen Amtsträger der Justiz, wenn auch einer fiktiven Republik, um Hilfe bei ihrer Befreiung aus der Anstalt. Mit der Besonderheit, dass nicht immer die Schreibende selbst das Wort hat, sondern göttliche Rächer mit fantastischen Namen wie Sibaudon des Premier wie Anwälte im Namen ihrer Mandantin sprechen. Aber wie kommt es überhaupt, dass dieser private Brief einer Psychiatriepatientin überliefert ist?
Gebrauchsroutinen.
Dass Trippiers Briefe überliefert wurden, hängt mit Gegebenheiten der Anstaltsverwaltung zusammen. Zum einen legte man Briefe an die Anstaltsdirektion oder an Ärzte, die PatientInnen während der Internierung, nach der Entlassung oder während Fluchtversuchen schrieben, in der Regel in deren Krankenakten ab. Zum anderen war die Briefzensur in psychiatrischen Anstalten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und in Ausnahmefällen bis heute gang und gäbe. Statt ihre AdressatInnen zu erreichen und damit für die Nachwelt verloren zu gehen, landeten Briefe von und an die PatientInnen häufig ebenfalls in der Akte. Oft rechtfertigten die Anstaltsleitungen das Zurückbehalten und Aufbewahren von Briefen mit medizinischen Gründen. Manche Ärzte behaupteten etwa, das Schreiben oder der Erhalt bestimmter Informationen von außen könne den Heilungsprozess bremsen. Zudem versprachen Briefe der PatientInnen nicht nur Rückschlüsse auf den Prozess der Genesung, sondern auch einen diagnostischen Nutzen. Seit den Anfängen der modernen Psychiatrie wurden PatientInnenbriefe vielfach in medizinischen Fachpublikationen zitiert, um sprachliche oder schriftliche Krankheitssymptome zu veranschaulichen. Bewusst oder unbewusst orientierten sich die Ärzte zur diagnostischen Auswertung der Briefe nicht selten an Beschreibungskategorien und Stilidealen, wie sie in Rhetorikhandbüchern und Briefstellern expliziert wurden. Etwa sollten Briefschreibende auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Wortanzahl und ausgedrücktem Sachverhalt achten und sich möglichst kurz fassen. In solchen Beurteilungskriterien kommt also auch die etymologische Herkunft des Worts Brief, von lateinisch brevis, kurz oder klein, zum Vorschein. Pragmatische Gründe spielten auch eine Rolle bei der Zurückbehaltung von Briefen. Die Anstaltsdirektionen sammelten aussagekräftige Belege für die Geisteskrankheit ihrer PatientInnen und verhinderten gleichzeitig, dass Kritik an den Zuständen innerhalb der Anstalten nach außen drang. Auch wünschten die Angehörigen selbst oft keine Briefe und verlangten manchmal, dass die Anstaltsdirektion als Filterinstanz agiere und nur noch normal wirkende, ordentliche Briefe verschicke. Dass die BriefschreiberInnen selbst von dieser Praxis oft nichts wussten, konnte das Gefühl auslösen, von den Verwandten oder FreundInnen vergessen worden zu sein. Entgegen der Definition des Briefs als Hälfte eines Gesprächs unter Abwesenden, die aus der Aristoteles-Briefausgabe eines gewissen Artemon aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammt, geriet das Briefeschreiben also oft zum Selbstgespräch. Auch Trippiers Brief wurde nie abgeschickt, vielleicht auch deshalb, weil der genaue Adressat schwer zu bestimmen ist. Stattdessen bewahrte Trippiers Arzt Henri Baudouin ihre Manuskripte auf und überließ sie nach ihrem Tod dem Künstler und Sammler Jean Dubuffet. Der Begründer der Kunstströmung Art Brut nahm sie enthusiastisch in seine noch junge Sammlung auf, die Arbeiten von AnstaltskünstlerInnen, spiritistischen Medien und AutodidaktInnen umfasste. Statt die Freilassung der Schreiberin zu erreichen, fanden Trippiers Bittbriefe ihren Platz also an den Wänden von Museen und in Anthologien, wo sie heute als Sprach- und Schriftkunstwerke betrachtet werden. Ohne den ästhetischen Wert meines Fundstücks in Abrede zu stellen, möchte ich abschließend versuchen, es in seine Entstehungsszene zurückzuversetzen. Welche Funktion erfüllte wohl das eigenartige Stimmengewirr, das in diesem Text herrscht?
These.
In spiritistischen Zeitschriften finden sich Mitteilungen von Geistern, die in Trancezuständen oder unter Hypnose empfangen wurden, oft unter dem Begriff der Lettre d'outre-tombe, also des Briefs aus dem Jenseits. Besonders bei Frauen erfreute sich diese Art der Kommunikation mit Verstorbenen seit dem Aufkommen des Somnambulismus im späten 18. Jahrhundert. Vor allem aber mit der Entstehung des modernen Spiritismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Anfangs empfingen die TeilnehmerInnen spiritistischer Seancen die Mitteilungen verstorbener Seelen, indem sie Klopfgeräusche zählten und dekodierten, ein schwieriges und langwieriges Verfahren. Mit der Zeit gewann stattdessen der Rückgriff auf Medien an Bedeutung, die quasi als SekretärInnen der Geister fungierten. In diesen Geisterdiktaten meldeten sich mal bekannte Verstorbene zu Wort, um moralische Lehren zu verbreiten oder sich zum Spiritismus zu bekennen. Mal schilderten PlanetenbewohnerInnen das Leben in extraterrestrischen Gebieten. Botschaften, die sich an individuelle Personen richteten, stammten oft von Schutzgeistern oder verstorbenen Angehörigen. Wie die französische Historikerin Nicole Edelmann erklärt, dienten viele dieser Botschaften vor allem dazu, Harmonie zu stiften und familiäre Bande aufrechtzuerhalten. Der Spiritismus schien die Grenze zwischen Leben und Tod aufzuheben, wodurch familiäre Konflikte und Streitigkeiten beigelegt, Trauernde getröstet und Zukunftsängste besänftigt werden konnten. In ähnlicher Weise, so meine These, ermöglichte die Briefform schreibenden PsychiatriepatientInnen zumindest eine simulierte Korrespondenz zwischen dem Innen der Anstalt und dem Außen der restlichen Gesellschaft. Im Zwischenraum zwischen Anrede und Grußformel konnten die Schreibenden ihre eigenen Anliegen vertreten und in diesem vermeintlichen Dialog Hoffnung schöpfen, selbst wenn die Anstaltsleitung die tatsächliche Zustellung der Briefe verhinderte. Die extreme Isolation vieler InsassInnen psychiatrischer Anstalten ließ die Grenze zwischen Innen und Außen ähnlich unüberwindlich scheinen wie jene zwischen Leben und Tod. Nicht zufällig nutzt Trippier eine Bildsprache des Todes und des Unbelebten, um die Situation ihrer MitpatientInnen zu beschreiben.
Wir sind alle mehr oder weniger untot. Wahre, wandelnde Schaufensterpuppen. Hilflos.
Die Funktion des Briefeschreibens als Mittel zur Selbstvergewisserung macht mein Fundstück in potenzierter Form sichtbar. Epistolographie und Mediumismus überlagern einander und wirken in ähnlicher Weise. Während die Kontaktaufnahme mit dem Generalstaatsanwalt Anlass zur Hoffnung auf baldige Freilassung durch das Einleiten rechtlicher Schritte gibt, versprechen gleichzeitig göttliche Rächer aus dem Weltall moralischen Beistand. Die Briefform schafft einen Raum, in dem sich beide Ebenen kreuzen können. Irdische und außerirdische GesprächspartnerInnen finden darin gleichermaßen Platz. Blieben Antwortbriefe der weltlichen Adressaten aus, so leisteten zumindest unsichtbare Kräfte Abhilfe und übernahmen sogar das Porto. Zumindest textuell sind Adressat oder Adressatin in der Briefform immer schon anwesend, egal ob sie tatsächlich existieren und ansprechbar sind. Man könnte also sagen, jeder Brief hat etwas Gespenstisches. Vielleicht trifft gerade dieser eigenartige Hybridtext, in dem Brief und Geisterdiktat in eins fallen, den Kern epistolarer Kommunikation.
Sie hörten einen Beitrag von Chiara Sartor über den Patientinnenbrief. Der vorgestellte Brief von Jeanne Tripier befindet sich in der Museumssammlung Collection de l'Art Brut in Lausanne. In diesem Beitrag wurde der Brief gelesen von Anouk Grandbert mit musikalischer Begleitung von Nicolas Repac. Die Sequenz stammt aus der Inszenierung Et pourquoi moi je dois parler comme toi? Die deutsche Übersetzung wurde gelesen von Gesche Bayer.
An- und Abmoderation von Christian Marchlewitz.
Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.